So.
Genau, Lobpreis, warum macht man das eigentlich? Ist es nicht so, um die Predigt vorzubereiten, damit wir alle in Stimmung kommen, so ein bisschen der Heilige Geist runtergesungen wird, Gottes Gegenwart auf einmal präsent wird? Deswegen singen wir doch zu Beginn des Gottesdienstes eigentlich gemeinsam und dann haben wir so alle so ein wohliges Gefühl und dann hören wir uns eine Predigt an, damit die auch so richtig gut wirkt, oder nicht? Also ich weiß, diesen Gedanken gibt es aber. Es gibt auch Gedanken über Lobpreis, die sagen, wir singen gemeinsam ein paar Lieder, weil das ist so gemeinschaftsfördernd und das ist so schön. Also ich könnte auch in einen Singverein gehen, aber ich gehe halt in die Kirche, da kann man das auch schön machen. Das sind nette Lieder, vielleicht gibt es noch einen Chor und deswegen haben wir Lobpreis. Gut, in der Pfingstgemeinde heißt es Lobpreis, woanders ist es halt eine Anbetungszeit oder man singt gemeinsam Lieder oder. Und auch wir singen ja jeden Sonntag zusammen. Heute machen wir es mal anders. Heute gibt es erst die Predigt und hinterher nehmen wir uns eine Zeit, wo wir gemeinsam Lieder singen. Und ich weiß nicht, was diese Zeit für dich bedeutet, was du darunter verstehst, was du unter Lobpreis verstehst, was dir das bedeutet, ob du das total wichtig findest. Und eigentlich gehst du nur in den Gottesdienst, um diese Zeit zu haben, weil da hast du immer so eine Begegnung mit Gott. Oder die Zeit, die tut dir einfach so total gut. Vielleicht sagst du auch, naja, Lobpreis, ey, komm, bleib mir damit weg. Lieder singen, das ist einfach nicht mein Zugangsweg. Ich setze mich ins Foyer und ich warte irgendwie da drauf oder ich verbringe die Zeit mit Handyspielen oder keine Ahnung was es da alles gibt. Und da gibt es so ganz Extreme beim Thema Lobpreis, wie man das verstehen kann, wie Leute das verstehen. Ich selber komme ursprünglich aus einer Gemeinde, da sah die Lobpreiszeit, man hat sie nicht so genannt, aber sah sie so aus, dass alle gesessen haben, es gab kein Musikinstrument und es gab Lieder von 1678 und dann hat einer angefangen anzustimmen aus seinem Liederbuch Lied 176 und dann wartet man, dass einer anstimmt und los geht's und irgendwie funktionierte das auch. Hier haben wir halt ein bisschen, ja, vielleicht anderen Stil, vielleicht ist es auch was anderes, wer weiß. Und wir möchten euch, weil wir glauben, dass es ein wichtiges Thema ist, an zwei Sonntagen mit in dieses Thema hineinnehmen, das mal zu durchdenken. Und es ist sehr bewusst, dass es nur ganz punktuell ist. Denn Lobpreis und Anbetung ist ein Riesenthema. Ich habe mich so ein bisschen reingelesen und ich könnte noch 10 Jahre weiterlesen. Und wir wissen, wir machen das nur ganz punktuell. Wir möchten es aber mal anreißen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, auch dass wir als Gemeinde ein Stück neues Verständnis dafür bekommen, was dieses Thema eigentlich ist. Also wenn ihr die letzten Sonntage hier gewesen seid, dann habt ihr gemerkt, hier vorne stehen immer nur zwei Leute. Jemand mit einer Gitarre und jemand am Klavier im Regelfall. Okay, letzten Sonntag war Ausnahme, war Ostern. Da sah die Besetzung ein bisschen anders aus. Und vielleicht denkt ihr, haben die zu wenig Musiker oder was ist gerade bei denen los? Dann habt ihr mal gehört, die sind selber in so einem Prozess drin, wo die Dinge überdenken, wo die sich als Team auch ein Stück neu finden, wo die selber mal so gucken, hey, was ist Lobpreis eigentlich? Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Und ja, das, was ihr vielleicht hier mitkriegt, ist, da stehen auf einmal nur noch zwei Leute. Warum eigentlich? Und wir machen das aber im Moment sehr bewusst, weil wir zu dem Punkt zurückkommen möchten, zu begreifen, was ist Lobpreis eigentlich? Und dann möchte ich heute mit euch drauf gucken. Wenn man so in die Kirchengeschichte reinschaut, dann kann man feststellen, dass Musik oder das gemeinsame Singen irgendwie schon immer Teil der Kirche war. Von Beginn an war das Teil der christlichen Gemeinschaft. Das wurde schon immer praktiziert. Und dann könnte man sich jetzt mal die Frage stellen, wer hat denn das eigentlich erfunden? In der Kinderstunde würden dann die Finger hochgehen und dann ist zu 50% die richtige Lösung immer Jesus. Jetzt treffen mal die anderen 50% zu. Nein, es war nicht Jesus. Jesus kommt ja aus dem Judentum, ist ein Jude gewesen. Und im Judentum finden wir das schon, dass in dieser Kultur, in dieser Religion überall das gemeinsame Singen ganz fest verankert war. Das war ganz natürlich und Jesus führt das eigentlich weiter. Wir können das zum Beispiel lesen, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert, da singen die am Ende, singen sie gemeinsam einen Psalm. Das gehörte also ganz normal zu einem Gottesdienst in der jüdischen Kultur dazu, gemeinsam zu singen. Und aus dieser jüdischen Kultur, aus dem jüdischen Glauben, ist ja irgendwie auch der christliche Glaube entsprungen. Ja, Jesus als Jude, dann wir als Nachfolger Jesu. Und aus dem Judentum heraus haben wir das eigentlich ein Stück übernommen. Aber nicht nur einfach so, sondern und heute möchte ich so ein bisschen Blick drauf werfen auf das Judentum. Was war das da eigentlich? Wie ist es da entstanden? Und welche Bedeutung hat es für uns heute auch noch? Wenn man so in die Bibel reinschaut, da ist ja so der erste Teil der Bibel, wir nennen das manchmal Altes Testament oder erster Teil, das ist bei den Juden das Tanach oder so ähnlich, das, was die ja auch hatten, damals schon. Und ein Großteil davon, kennen wahrscheinlich viele von euch, sind die Psalmen. Die Psalmen, einfach ein Liederbuch, könnte man sagen. Viele Lieder, die damals immer und immer wieder zu den unterschiedlichen Anlässen gesungen wurden. Übrigens sind die Psalmen auch das längste Buch der Bibel. Also ganz spannend, scheint also auch so vom Schwerpunkt her etwas Wichtiges für Gott zu sein. Jesus war Jude und praktizierte das Singen von Liedern, von Psalmen weiter. Der hat da nicht mit aufgehört. Er hat gesagt, so, ich gründe eine neue Religion und da ist Singen doof, das wollen wir nicht mehr. Passt nicht. Nein, sondern er hat das ganz natürlich weitergeführt. Und in den ersten christlichen Gemeinden, die ja fast ausschließlich aus Juden bestanden, gehörte das selbstverständlich dazu, zu singen, zu lobpreisen. Genau. Und so haben wir das heute irgendwie, egal in welche christliche Denomination du hineinguckst, überall gibt es das. Ich habe gerade ganz kurz mal gesagt, wie es in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gewesen ist. Auch das ist ja eine Form von Lobpreis. Und egal in welche du hineinschaust, ob du in die katholische Kirche schaust, ob du in Pfingstgemeinden hineinschaust, ob du in freie evangelischen Gemeinden hineinschaust oder, überall findest du das. Das gehört zu einem Gottesdienst dazu. Also ich habe noch keine christliche Denomination gefunden, wo Lobpreis oder Lieder zu Gott singen oder wie auch immer man das im Moment betiteln möchte, das nicht stattfinden würde. Und unsere Predigtreihe heißt ja, Lobpreis mehr als Lieder singen, Fragezeichen. Und ich könnte jetzt mal rumlaufen und fragen, und würde mir mal 5 Meinungen irgendwie holen oder 5 Leute befragen und ich hätte mindestens 6 Meinungen und die sind alle ganz unterschiedlich, weil jeder hat ein Stück unterschiedliches Verständnis davon. Es ist uns unterschiedlich stark wichtig, ob wir das sonntags machen. Es gibt Leute, die würden sagen, hey, lass uns doch die Predigt weglassen und alles andere, lass uns einfach nur Gott loben und preisen, das ist doch das Stärkste. Und andere sagen, oh, wir können noch 2 Stunden eine Predigt hören, wenn die entsprechend gut aufgearbeitet ist. Und vielleicht kann man, oder mit Sicherheit könnt ihr das allein aus dem Titel herauslesen, wenn es da heißt, Lobpreis mehr als Lieder singen, dass wir vermutlich dort zu einem, ja, es ist mehr als Lieder singen, letztlich kommen werden. Ich möchte mal starten mit einer kleinen Abgrenzung. Ich spreche heute nicht darüber, dass Lobpreis einen entsprechenden Lebensstil voraussetzt. Ja, also damit Gott Lobpreis überhaupt annimmt. Da kriegt ihr auch eine kleine Hausaufgabe mit. Wenn ihr in der Kleingruppe seid, steht das unten auf dem Zettel drauf. Guckt mal in Amos 5 rein. Da steht was, ich sag mal, zu den Voraussetzungen, wann Gott den Lobpreis denn überhaupt annimmt. Ja, also da gibt es schon so ein paar, nennen wir es mal, Bedingungen. So, und da geht es um den Lebenswandel. Auf den möchte ich heute nicht eingehen. Den klammere ich heute bewusst aus. Und ich möchte aber so ein bisschen den Rahmen abstecken. Was versteht die Bibel eigentlich unter Lobpreis? Und ich habe mir mal angeguckt, welche Wörter denn im Hebräischen und im Griechischen eigentlich benutzt werden. Im Deutschen steht dann immer da nur etwas von Gott loben oder Gott preisen, Gott anbeten. Und im Hebräischen ist es so, dort gibt es 7 verschiedene Wörter für Lobpreis. Da hinten kann ich es nicht lesen. Das erste Wort, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche, das seht ihr mir aber nach, heißt so viel wie Yada. Das ist Lobpreis als Folge von Segen. Ich habe etwas Gutes erlebt und aufgrund dessen lobe ich jemanden. Ich sage Danke für etwas, was mir passiert ist. Das ist eine Reaktion auf etwas. Dann gibt es Toda oder so ähnlich. Das ist Lobpreis als Dankopfer. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob mir vorher was passiert ist oder nicht. Also es hat nichts mit der Situation zu tun, sondern ich bringe Lob so oder so dar. Unabhängig von den Umständen. Dann das Wörtchen Halal, da steckt, oder das ist die Wurzel von unserem Halleluja, was viele von uns ja kennen, dieses Wörtchen. Das heißt so viel wie feiern, lautstark, töricht sein, etwas darstellen, toben, wild sein. Ja, das steht nicht so selten in der Bibel. Wir lieben Deutschen. Barak. heißt so viel wie das Knie vor jemandem beugen, jemanden Ehrfurcht entgegenbringen. Schabach heißt sowas wie Triumphschrei, eine lautstarke Verehrung. Und Tehillah heißt sowas wie Loblied, eine Lobrede auf jemanden halten. Im Griechischen, die Bibel ist ja, ein kleiner Teil ist aramäisch, der andere ist hebräisch und im Griechischen geschrieben. Deswegen ist es ganz interessant, sich gerade diese beiden Sprachen ab und zu mal anzugucken, was denn dahinter steckt, weil unsere Übersetzungen manchmal nur einzelne Wörter übernehmen. Genau. Im Griechischen bedeutet das Wort für loben oder Lob, aineo, jemanden rühmend erwähnen, eine rühmende Erwähnung machen oder das zustimmende Lob von Gott für Menschen. Und ich finde, das macht zusammen mit den hebräischen Bedeutungen so ein bisschen deutlich, was die Bibel unter Lobpreis versteht, beziehungsweise in welchem Zusammenhang das Wort Lobpreis verwendet wird. Und wir sprechen ja ganz oft über eine Lobpreis- und Anbetungszeit und man vermischt diese beiden Begriffe Lobpreis, Anbetung. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, das ist überhaupt nicht das Gleiche und das ist schon noch ein Unterschied. Und da ist tatsächlich ein Unterschied. Aber die beiden Dinge kommen oft zusammen, Lobpreis und Anbetung. Im Griechischen wird für das Wort Anbetung, dort heißt es, glaube ich, proskineo oder so ähnlich, das bedeutet das Niederfallen eines Menschen auf sein Angesicht vor einem Höhergestellten. Zum Teil wurde auch der Boden oder die Füße des anderen geküsst. Und dort ist auf jeden Fall so eine Rangordnung zu erkennen. Bei Anbetung geht es um eine Rangordnung. Du hast jemanden, der ist höher gestellt als ich und ich demütige mich darunter. Das ist Anbetung. Lobpreis, ich kann jemanden loben und den muss ich aber nicht anbeten. Ich kann sagen, Arjen Robben ist ein toller Fußballspieler und der macht tolle Tore. Dann lobe ich ihn, aber ich werde mich nicht vor ihm niederbeugen. Und wenn er mir sagt, tu dies oder tu das, sage ich, kannst du mal die Füße küssen. Ja? Also Anbetung hat etwas mit einer Rangordnung zu tun und die auch letztlich anzunehmen, sich darunter zu stellen, unter diese Rangordnung. Und ich habe zu Beginn ja schon gesagt, dass Lobpreis und Anbetung bereits im Judentum seinen festen Platz hatte. Und ich möchte heute so ein bisschen Forschungsarbeit mal mit euch betreiben. Ja? Also ich habe ganz, ganz viele Bibeltexte. Ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Und deswegen bringe ich das heute mal mit rein, weil das total spannend ist, so ein bisschen Forschungsarbeit betreiben. Und ich möchte den Blick heute auf so eine richtige Gottesdienstrevolution mit euch werfen. Ja, Revolution. Yeah. Lobpreis in Form von Liedern hatte bei den Patriarchen, also bei Abraham, Isaak und Jakob, so im Judentum, hatte das eigentlich so gut wie gar keine Bedeutung. Wird da nicht richtig erwähnt, wird nicht gemacht. Und geschweige denn bei Adam oder Noah oder so. Bei den Patriarchen ging es eher darum, und dann auch bei Mose, Opfer zu bringen und um das Einhalten von Gesetzen. Das war so deren Gottesanbetung. Ja, wir bringen unsere Tiere, schlachten die und bringen Gott damit Opfer dar. Sie haben Gott damit die Ehre erwiesen, haben sich an diese Regeln gehalten und so weiter. Und mit einem Mann in der Bibel beginnt hier aber eine, finde ich, ziemlich krasse Revolution des Gottesdienstes. In der Art und Weise, wie dann auf einmal Gottesdienst gefeiert wird. Wie er das macht. Vorschläge, wer dieser Mann ist? Na, David, oh, wisst ihr, dann kann ich mich wieder hinsetzen. Ja, David, der Musikus seiner Zeit, wer sollte es auch sonst sein? Ne? Also von David, der Großteil der Psalmen ist von ihm. Er wird gerufen, als Saul von einem bösen Geist geplagt wird und wenn er dann seine Saite, seine Harfe zupft oder seine Zither oder was auch immer, wird Saul von diesem bösen Geist befreit. Unglaublich begnadeter Musiker, entdeckt und empfindet irgendwie Musikinstrumente und. David ist also der perfekte Mann dafür. Im Alter von 30 Jahren wird David König über Israel. Und nachdem er Jerusalem eingenommen hat und die Philister besiegt hat, also die Gegner der Israeliten, lässt er mit 30.000 Mann die Bundeslade, und die Bundeslade ist der Garant für die Gegenwart Gottes, zurück nach Jerusalem bringen. Die war vorher an einem anderen Ort und er lässt sie zurückholen. Und normalerweise hätte David die Bundeslade, also nochmal, die Bundeslade ist der Garant dafür, das ist ganz wichtig, die Bundeslade war damals der Garant dafür, dass Gott an dieser Stelle gegenwärtig ist. Das hat Gott versprochen. Hier werde ich sein, hier werde ich dir begegnen. Also nicht, wie wir das heute erleben können, dass Gott überall ist. Auch damals war Gott überall, aber er hat gesagt, hier an diesem Ort, dort wo die Bundeslade ist, dort werde ich dir begegnen. Und David hätte nun, als er die Bundeslade zurückholt, sie eigentlich in die Stiftshütte stellen müssen. Auch das war von Mose gebaut und diese Stiftshütte gab es auch noch, die stand nicht direkt in Jerusalem. Aber eigentlich war der Ort der Bundeslade diese Stiftshütte. Und David bringt sie nicht dahin zurück. Was macht David stattdessen? 1. Chronik 16, Vers 1. Die Lade Gottes wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen und dort in die Mitte gestellt. Dann brachten sie Gott Brand- und Friedensopfer dar. Okay, David hat selber ein Zelt anfertigen lassen, in das er die Bundeslade hineinstellt. Da steht nirgendwo, dass er den Auftrag dazu hatte, er hat das einfach gemacht. Und allein das, finde ich, klingt schon ein bisschen dreist, weil die Anweisung war eigentlich, sie soll in der Stiftshütte stehen. Er behält die Opfervorschriften noch ein, also das, was von Mose an Gesetzen vorgegeben war, das, was Gott gefordert hat, Tiere zu opfern und so weiter, das behält er weiterhin ein, aber er geht noch einen, finde ich, krassen Schritt weiter. Und wenn man ab Vers 16 mal weiterliest, ab Vers 4, in Kapitel 16, dann steht dort, David wählte einige Leviten aus, die vor der Lade des Herrn dienen sollten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben. Ihr Leiter war Asaf und sein Stellvertreter Sechaja. Ihnen zur Seite standen Jasiel und so weiter und so fort. Sie spielen auf den Harfen und zittern und Asaf ließ die Zimbeln erklingen. Die Priester Benaja und Jehisiel bliesen die ganze Zeit die Trompete vor der Bundeslade des Herrn. Kashi. Dann heißt es weiter in Vers 7, Davids Loblied, das ist nur eine Überschrift davon. An jenem Tag beauftragte David zum ersten Mal Asaf und die anderen Leviten, den Herrn zu preisen, und sie sangen. Dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern. Freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Und dann überspringe ich mal ein paar Verse. Es gehört aber alles noch zu Davids Loblied. Ihr Völker der Welt, gebt dem Herrn Ehre, unterstellt euch seiner Macht, gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer dar und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Und Vers 36, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit. Und das ganze Volk rief und lobte den Herrn. David ordnete an, dass Asaf und die anderen Leviten ständig vor der Bundeslade des Herrn Dienst tun und die täglichen Aufgaben verrichten sollten. David revolutioniert hier etwas. Er verändert die Anbetung Gottes gänzlich. Er bestimmt die Leviten für den Dienst, die den Herrn rühmen, loben und preisen sollen. Er sagt, ihr macht das jetzt. Ihr stellt euch vor die Bundeslade und dann singt ihr, dann lobt ihr Gott. Also da waren keine anderen Leute, also keine, er hat nicht gesagt, wir machen jetzt ein Konzert und dann können Leute dazukommen und die können sich das anhören. Er hat gesagt, dort, wo Gott versprochen hat, dass er gegenwärtig ist, dort stellt ihr euch hin und dort macht ihr Lobpreis. Und die Priester bliesen dauerhaft die Trompete. Die singen und preisen Gott zur Ehre und das ganze Volk ist in diesem Lobpreis letztlich eingebunden. Ja, Vers 36. David fährt hier ein gigantisches Orchester auf, nur für Gott. Er will, dass die Musik schön ist. Ja? Also der hat noch extra Instrumente erfunden, steht irgendwo in 2. Chronik, damit dieser Dienst gemacht wird. Also der hat gesagt, hey, ich brauche neue Instrumente, damit das Ganze schön ist. Das soll schön sein für Gott. Richtig tolle Sounds. Und David stellt die Sänger vor die Bundeslade und fordert sie auf, lobt Gott. Nicht, wann ihr Lust habt, nicht, wann es euch passt, nicht als Verzierung für irgendetwas, weil so Musik so toll ist oder weil es uns in irgendwelche Sphären bringt, sondern er führt einen Dienst zum Lob und zur Anbetung Gottes ein. Und man könnte aus diesen Bibelstellen theoretisch ausschließen, dass es so 24 Stunden, 7 Tage die Woche dort Lobpreis gab, in diesem Zelt. Dauerhaft. Ja, nicht nur 20 Minuten sonntags. Dauerhaft. Jetzt mag man ja denken, hey, klasse David, dass du das gemacht hast. Bist halt so Musiker gewesen, ne? Auf diese Weise hast du eben Gott geehrt. Das war so dein Zugangsweg. Und du warst Herr König, du hattest die Macht darüber, Leuten zu sagen, hey, mach das doch mal. Ja? Könnte man ja so meinen. Wenn David ein Künstler gewesen wäre, so Maler, dann hätte er gesagt, hey, Leviten, 20 Leute dahinstellen, Bundeslade malen. Und jetzt würden wir sonntags hier stehen und dann würde Indra hier stehen und malen. Und damit würden wir Gott loben. Könnte man ja denken. War halt sein Zugangsweg. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass man auch mit Bildern Gott Ehre bringen kann, Gott auch mit loben kann. Aber ich glaube schon, dass in Form von Musik, in Form von Singen, das nicht nur oder nicht daran liegt oder lag, dass es Davids Zugangsweg war oder dass er Musiker war. Wie kam David drauf, die Bundeslade, also den Ort, wo Gott gegenwärtig war, in eine Lobpreis-Dauerbeschallung hineinzustellen? Wie kam er da drauf? Ich glaube, David hatte eine Erkenntnis darüber, dass Gott Lobpreis liebt. Jetzt kann man sagen, okay, für uns, ja, also habe ich schon mal gehört, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und Gott liebt Lobpreis und so weiter. Aber wir müssen uns mal ein bisschen in David hineinversetzen. Das war bei ihm nicht gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Das war etwas völlig Neues, das war eine Revolution. Also wie kam er da drauf? Wir haben jetzt die Bibel im Ganzen und können an vielen Stellen reingucken und so und ziehen das daraus, hatte David nicht. Wie kam David drauf, dass Gott Lobpreis liebt? Denn ich glaube, das war der Grund dafür, dass er das installiert hat. Wir können mal in Psalm 69 reingucken, Vers 31 und 32. Da schreibt David, dann will ich Gottes Namen mit einem Lied loben und ihm vom ganzen Herzen danken. Das wird dem Herrn besser gefallen als die Opferung eines Ochsen oder eines Stieres mit seinen Hörnern und Hufen. Und auch Asaf schreibt das, dass Gott Lobpreis liebt, und zwar mehr als die Opfer, in Psalm 50. Höre mein Volk, wenn ich rede. Israel, dies sind meine Vorwürfe, also das ist so die Aussage Gottes, dies sind meine Vorwürfe gegen dich. Ich bin Gott, dein Gott. Mir missfallen deine Gaben und die Brandopfer, die du ständig zu meinem Altar bringst. Ich will keine Stiere mehr aus deinen Scheunen und keine Ziegen mehr aus deinen Weiden. Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Ich brauche die Stiere nicht, die du opferst, und auch nicht das Blut der Ziegen. Ich will aber, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Und Vers 23, wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Der Opferdienst, also das Schlachten von Tieren und so weiter, war von Gott gesetzt, aber David erkennt den eigentlichen Herzschlag Gottes dahinter. Gott sehnt sich nach Anbetung. Und David begreift, dass er erkennt, das ist das, was Gott sich wünscht. Hier fühlt er sich wohl, wenn er angebetet wird, wenn ihm echter, ehrlicher Lobpreis gebracht wird. Das schreibt er hier und das schreibt auch später Asaf in diesem Psalm. Aber woher wusste David das denn? Dass Gott Lobpreis liebt, dass Gott sich nach Anbetung sehnt. Woher sollte David das wissen? Hatte er die Offenbarung von Gott oder wie ist das gelaufen? Und ich habe gesagt, wir machen so ein bisschen Spurensuche und da muss man tatsächlich so ein bisschen ja auch Spurensuche betreiben, damit man das entsprechend findet. Und es ist eine Theorie, der ich aber sehr gut folgen kann. Die ist auch nicht von mir. Auch ich habe das gelesen. Und ich finde das aber sehr, sehr sinnig. Woher wusste David, dass Gott Lobpreis liebt? Wir lesen mal im Psalm 5 rein. Durch deine Liebe schreibt David, ne? Nicht irgendjemand anders. Durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen. Voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. David sagt, ich darf in das Haus Gottes kommen, den Tempel betreten. Sagst du, ja, Jung, und? Dann sage ich, okay. Wer hat den Tempel gebaut? Den Tempel, den wir meistens sofort vor Augen haben? Salomo. Wann hat Salomo gelebt? Eine Zeit mit David, war er Davids Sohn. Auf jeden Fall hat er den Tempel erst gebaut, als David tot war. Also was meint David denn hier? Durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen, voll Ehrfurcht bete ich in deinem heiligen Tempel an. Also den Tempel Salomos kann er nicht gemeint haben. Psalm 26. Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst, und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Auch hier spricht er wieder davon, von einem Haus, wo Gott wohnt. Und es kann nicht der Tempel gewesen sein. Im Hebräischen steht an dieser Stelle für das Wort Tempel ein anderer Begriff, als der, den wir finden, wenn Salomo vom Tempel schreibt oder vom Tempel Salomos, wenn wir davon lesen. Bei Salomo heißt es irgendwas mit Medasch, bei David heißt es irgendwie sowas mit Hehol. Der Begriff bei David meint auf jeden Fall den Palast eines Königs, den Regierungssitz, den Ort, wo der Thron steht. David schien also, und das ist jetzt die These, Zugang zum Thronsaal Gottes gehabt zu haben, also einen direkten Einblick in Gottes Lebensraum. Und ich glaube, dort hat David erkannt, dass im Lobpreis, dort wo Gott thront, dauerhaft Lobpreis ist. Und deswegen hat er es auf die Erde geholt. Das, was er im Himmel gesehen hat, wo auch immer der Himmel ist, er hat gesehen, dort ist Lobpreis. Das ist das, was Gott gefällt. In dieser Atmosphäre lebt Gott. Und das hole ich auf die Erde. Und deswegen lasse ich die Bundeslade dauerbeschallen mit Lobpreis. Ich glaube, David hatte Erkenntnis über Lobpreis im Himmel. Und wir haben ja nun auch das Neue Testament. Ich mache mal einen Sprung ganz ans Ende in die Offenbarung des Johannes. Dort hat Johannes ja eine Offenbarung über, oder er hat eine Einsicht in den Himmel. Und dort schreibt er in Offenbarung 4, Vers 8, jedes dieser vier lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Okay, ziemlich skurril, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Und in Offenbarung 5, Vers 11 und 12, dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr Singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Ich glaube, Gott wohnt in einer Atmosphäre von Lobpreis. Das ist das, wo er sich wohlfühlt. Im Himmel findet bei Tag und Nacht Lobpreis statt. Sie singen gemeinsam und verherrlichen Gott, weil Gott Lobpreis liebt, weil Gott es liebt, angebetet zu werden. In der nächsten Woche gehen wir da auch noch mal so ein Stück mehr drauf ein. Man könnte auch sagen, Gottes Regierungssitz ist ein bisschen wie ein Anbetungs- und Lobpreistreffen. Dort thront Gott. Und das hat David verstanden. Das hat David, glaube ich, erkannt und hat das auf die Erde gebracht und hat gesagt, so will ich das. Wenn Gott sich dort wohlfühlt, dann möchte ich eine solche Atmosphäre hier auf der Erde schaffen. Und das ist so ein bisschen Davids Herz, warum David das gemacht hat, warum David das installiert hat und wo wir heute ja immer noch so ein Stück aus dieser Vergangenheit heraus das mit in die Zukunft genommen haben. Warum machen wir das eigentlich hier? Und das ist so ein bisschen Davids Herz, uns das mal angeguckt haben. Und ich möchte jetzt Indra gleich nach vorne bitten, weil ich mir wünsche, Indra steht jeden zweiten Sonntag hier vorne, leitet uns im Lobpreis an. Und ich glaube, sie kann es viel besser als ich zu sagen, was ist eigentlich auf ihrem Herzen, auch für uns als Gemeinde, einmal für selber das Verständnis von Lobpreis, was das für sie bedeutet und wo sie uns mit hineinnehmen möchte als ganze Gemeinde.
Ja, was denkst du, wenn du über Lobpreis und Anbetung nachdenkst? Vielleicht machst du das schon über Jahrzehnte jeden Sonntag und bist so ein bisschen müde der Sache geworden. Vielleicht auch ein bisschen kritisch und distanziert. Vielleicht denkst du, was geht hier eigentlich gerade im Lobpreisteam ab, und bist ein bisschen verunsichert. Aber vielleicht bist du auch ein bisschen hellhörig geworden und ein bisschen gespannt auf das, worauf wir uns jetzt in den nächsten Wochen auf den Weg machen wollen. Ich möchte euch ein bisschen von meinem Herzen erzählen, warum ich es liebe, mit euch gemeinsam Gott anzubeten und warum ich das als Ehre empfinde, hier stehen zu dürfen und was mein Traum für unsere Gemeinde und unsere gemeinsame Anbetung zu Gott ist. Und da habe ich mir so drei Punkte überlegt, die mir ganz wichtig geworden sind. Und das Erste, was vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so viel mit Lobpreis und Anbetung zu tun hat, aber was für mich so eine Grundlage und so ein Baustein für Anbetung und Lobpreis geworden ist, das ist der Aspekt, ich bin unendlich geliebt. Und dazu möchte ich euch einen ganz kleinen Bericht aus meinem Leben erzählen. Vor etwa 3 Jahren ging es mir gesundheitlich ganz schlecht. Also ich habe ganz viel gearbeitet, habe teilweise in einer vollen Stelle an der Schule gearbeitet, bin dann unerwartet das dritte Mal schwanger geworden innerhalb kürzester Zeit und habe viel gearbeitet, mein zweites Staatsexamen noch eben schnell vor Mutterschutz unter Dach und Fach gebracht und ich war so ausgepowert, ich hatte das Gefühl, da steht ein Staubsauger, der mir die ganze Kraft aus meinem Körper zieht und habe dann ganz fürchterliche Schlafstörungen gekriegt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal eine Woche oder zwei gar nicht geschlafen hast. Also das war wirklich, wirklich heftig. Und ich hatte das Gefühl, ich habe nichts mehr in der Hand und war so geschwächt, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte und konnte gar nicht mehr zu Gott schreien, sondern ich konnte einfach nur noch sagen, Gott, hilf und Gott spricht zu mir. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen. Ich saß auf meinem Bett und habe einfach gedacht, Gott, sprich durch dein Wort und habe die Bibel aufgeschlagen und habe Psalm 84 aufgeschlagen und gelesen. Da steht, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Ich lese es nochmal. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Und an diesem Spruch, den ich echt als Zusage von Gott empfunden habe, habe ich mich mit meinem kleines bisschen Glauben festgehalten. Ich hatte nämlich ganz fürchterliche Angst um mein Leben und ich hatte auch ganz fürchterliche Angst um meine kleinen Kinder. Ich hatte einen Säugling in der Hand und dachte, Gott, was passiert mit meinen Kindern, wenn ich sterbe? Solche Gedanken waren in meinem Kopf. Und Gott hat mich da echt rausgeholt. Und das hat mir so eine Dankbarkeit gegeben, diese Grenzerfahrung. Ich weiß unendlich, dass ich von Gott geliebt bin, dass er einen Plan für mein Leben hat und dass er mich in seiner Hand hält. Und das ist das, was mich antreibt, wenn ich Gott anbete. Diese Dankbarkeit, Gott, alles, was ich habe, alles, was ich bin. Du hast mir eine Familie geschenkt, einen Ehemann geschenkt, du hast mir 3 gesunde Kinder geschenkt, du hast mich durch meine Ausbildung durchgetragen, du hast mir ein schönes Haus geschenkt, du hast mir Gesundheit geschenkt. Alles, was ich habe, Gott, das kommt von dir und das ist ein Geschenk von dir. Und das ist das, was mich antreibt, weil ich weiß, Gott liebt mich unendlich. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Es geht ja eigentlich gar nicht um mich. Aber ich glaube, wenn wir als Gemeinde Gott mit einer leidenschaftlichen Hingabe anbeten wollen. Und damit meine ich überhaupt gar keine Form oder so, sondern eine Herzenshaltung. Dann geht das nur, wenn wir uns von Gott geliebt wissen und geliebt fühlen. In der Bibel steht, dass wir nur lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist so wahr. Und deshalb möchte ich euch heute ja, den Appell mitgeben, lasst euch mal wieder so richtig von Gott lieben. Und wie tue ich das? Mal dir doch mal wieder vor Augen, was für einen großen, hohen Preis Jesus bezahlt hat, damit wir in Gottes Gegenwart kommen können, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben, hat gelitten, hat geblutet und ist wieder auferstanden, hat den Tod besiegt, hat all dieses Leid auf sich genommen. Und während seines ganzen Lebens hat er Menschen gedient, hat sich erniedrigt, hat ihnen zugehört. Er hat sich so viel kosten lassen. Er hat von seinem Vater erzählt, wie das Vaterherz schlägt. Und das ist so ein riesen Liebesbeweis. Mal dir das neu vor Augen und verinnerliche dir das. An einer Stelle erzählt Jesus von seinem Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gott liebt dich so sehr, dass er Ausschau danach hält und dass er dir entgegenlaufen möchte, weil er mit dir Gemeinschaft haben möchte. Das liegt ihm so am Herzen. Und da ist ihm total egal, ob du dich als Versager fühlst, ob du in der letzten Woche wieder Mist gebaut hast oder ob du jetzt gerade das Gefühl hast, ich bin hier ein mächtiger Diener Gottes. Das ist ihm egal, da kannst du ihn nicht mit beeindrucken und du musst dich nicht gut fühlen, um in seine Gegenwart zu kommen, um ihn anzubeten. Er liebt dich, so wie du bist. Er möchte dein Herz. Lass dich heute neu von Jesus und von seiner Liebe überwältigen und ich glaube, dass das etwas ist, was unsere Anbetung und unseren Lobpreis erfrischen wird. Der zweite Aspekt, der mir ganz wichtig ist, ist, kann man in dieser einen Aussage ausdrücken, Soli Deo Gloria, dem Herrn allein die Ehre. Ich liebe das, wenn ich meine Gedanken und meine Gefühle, meine Liebe, die ich Gott gegenüber empfinde, wenn ich das in Musik und in Lieder ausdrücken kann. Ich liebe das, hier zusammen mit dem Lobpreisteam zu stehen und mir samstags Liedübergänge auszudenken. Ich bin begeistert davon, wenn ein Instrument ein mitreißendes Thema spielt. Ich bin begeistert davon, wenn einzelne Musiker zusammenkommen und ihre Gaben einbringen und das ein schönes Bild ergibt. Das begeistert mich. Aber ist das schon Lobpreis? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Kreativität und Musik erst dann zur Anbetung wird, wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten und all unser Musizieren, all unsere Talente, all unsere Gedanken, unsere Kreativität, wenn das ausschließlich zum Zweck dient, dass wir Gott verherrlichen wollen. Dem Herrn allein sei die Ehre. Deswegen haben wir gedacht, dass wir uns nochmal neu besinnen wollen auf den Kern von Anbetung, nämlich auf Gott. Und deswegen sind wir hier auch gerade ein bisschen minimalistisch unterwegs, um uns zu besinnen, dass sich Anbetung um Gott dreht. Und die musikalische Geschichte, das ist nur eine Verpackung, das ist nur eine Darreichungsform. Trotzdem glaube ich, dass Kreativität von Gott kommt und er hat auf so liebevolle, kreative Weise die Schöpfung erdacht. Facht mal Kashi, wie ein Schmetterling aussieht. Ich glaube, er ist begeistert. Oder wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Das sind so liebevolle Details. Unglaublich, was Gott sich ausgedacht hat, indem er die Schöpfung gemacht hat und dann den Menschen. Und ich glaube, dass Gott uns mit Begabungen und Talenten ausgestattet hat, um selbst kreativ zu sein. Mich hat das Beispiel von Johann Sebastian Bach so begeistert, der schon vor Hunderten von Jahren gelebt hat und sich so geniale musikalische Themen ausgedacht hat und so wunderschöne Klänge ins Leben gerufen hat und unter jeder Partitur steht Soli Deo Gloria, alles zur Gottes Ehre allein. Das begeistert mich. Alles, was wir singen und spielen, das wollen wir ausschließlich zur Ehre Gottes tun. Ein dritter Aspekt, der mich total begeistert und warum ich es liebe, Gott anzubeten, auch gerade hier in dieser Gemeinde, ist dieser gemeinschaftliche Aspekt, den Anbetung hat. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du hier durch die Tür reinkommst und auf die Bühne schaust und denkst so, oh, das ist nicht meine Lieblingsbesetzung heute. Ich klappe am besten die Augen zu, konzentriere mich auf den Herrn und er wird schon richten. Ist okay, aber ich glaube, überleg mal, wie wäre das, wenn wir in der Anbetung unsere Herzen einmütig miteinander verbinden, wenn wir den Mut haben, uns in der Anbetung von unserem Lobpreisteam hier auch anleiten zu lassen, um gemeinsam in eine Richtung zu schauen und Gott zu verherrlichen wie ein Mann. Ich glaube, dass wir dann übernatürliche Dinge erleben können, weil der Heilige Geist dann da ist und dass das eine geniale Zeit ist. Ich träume davon, dass unsere Anbetung davon geprägt ist, dass Herzen aufgerichtet werden, dass Visionen ausgesprochen werden, dass Einheit wiederhergestellt wird, dass Kranke geheilt werden, dass wunderbare Dinge passieren, wenn der Heilige Geist in unserem Lobpreis und unserer Anbetungszeit wirken kann. Denkt einmal an Paulus und Silas. Wie mag es die beiden wohl zusammengeschweißt haben, als sie im Gefängnis gesessen haben und zusammen Gott angebetet haben und übernatürlich sie befreit wurden aus ihrer Situation. Die haben sich doch in den Arm gelegen. Das hat sie doch enger zusammen wachsen lassen. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Ich möchte mich mit euch gemeinsam auf den Weg machen, Anbetungszeiten als ein gemeinschaftliches Element zu erleben, indem wir immer wieder mal rückblickend uns in den Armen liegend sagen, hat Gott da nicht gewaltig gewirkt? Und wir haben das als Gemeindefamilie zusammen erlebt. Ich möchte mich mit euch gemeinsam auf den Weg machen, dass wir als Gemeinde unsere Anbetungszeiten wieder neu für wertvoll erachten. Nicht der Musik wegen, sondern weil uns die Ehre Gottes und seine Gegenwart so kostbar ist. Und ich möchte mich mit euch gemeinsam auf den Weg machen, dass wir als Gemeinde unsere Anbetungszeit wieder neu als Freude unseres Lebens empfinden, als ein Ort der Ermutigung, der Inspiration und der Erneuerung. Seid ihr dabei? Amen.
Vielen, vielen Dank, Indra. Ich finde das begeisternd, das zu hören von einzelnen Leuten, was sie antreibt, was sie bewegt und auch von Indra, was du dir für uns als Gemeinde wünschst, wo du uns hinleiten möchtest. Und ich möchte einfach bitten, schon mal aufzustehen und ich möchte euch zwei Fragen mitgeben, so auch in der Lobpreiszeit, die wir jetzt gleich haben, da mal drüber nachzudenken, das mal zu reflektieren. Und das erste ist, was bedeutet eigentlich Lobpreis für dich? David kannte die Bedeutung von Lobpreis für Gott, was es bei Gott ausgemacht hat. Und deshalb hat David das so in seinem Leben installiert, hat das auf die Erde gebracht. Und wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Was bedeutet Lobpreis für dich? Auch diese Zeit, die wir sonntags morgens gemeinsam haben, aber auch darüber hinaus. Und das andere ist, dass man sich mal die Frage stellt, was bedeutet Gott eigentlich mein Lobpreis? Wenn er sich doch nach Anbetung sehnt, wie sehr muss Gott sich darüber freuen, wenn wir ihm diese Anbetung aus ehrlichem Herzen auch bringen? Also sich mal so ein bisschen in Gottes Perspektive hineinzudenken. Gott bezeichnet sich selber als Vater in der Bibel. Und dass wir uns wie ihm, wie einem Vater nähern können. Und mein kleiner Sohnemann, der ist ja nur noch nicht wie ich in der Lage dazu, sich irgendwie verständlich zu äußern. Nicht so richtig, also ich verstehe zwar irgendwelche Klänge, aber noch keine Worte. Und ich freue mich auf den Tag, wenn er irgendwann mal zu mir sagt, Papa, ich hab dich lieb. Ich glaube, das ist, viele von euch haben das schon erlebt, weil eure Kinder so groß sind, die das sagen können. Und ich glaube, das muss einer der genialsten Tage sein. Ich glaube auch, dass man dieses Erlebnis nicht vergisst, wenn ein Kind dir das sagt. Und ich glaube, wenn ein Kind dir das zum 200. Mal sagt, Papa, ich hab dich lieb oder Mama, ich hab dich lieb, dann freust du dich doch immer noch drüber, oder? Und ich glaube, bei Gott ist das nicht anders. Ich glaube, dass er sich darüber freut, wenn wir ihm das sagen. Papa, ich hab dich lieb. Amen.